herzlich willkommen bei Das. Heute mit Inka Schneider.
Guten Abend, schön, dass Sie dabei sind. Es ist schon jetzt historisch, das Treffen zwischen den Präsidenten Trump und Putin am Freitag in Alaska. Im Raum steht ein möglicher Frieden in der Ukraine. Doch was wird da wirklich verhandelt, wenn sich zwei Machtmenschen mit eigener Agenda und eigenen Interessen gegenübersitzen? Geht es vielleicht um einen Deal, der die Machtverhältnisse in der Welt neu ordnet? Alles schaut gebannt nach Alaska. Auch unser Gast Kai Küstner. Er ist langjähriger Korrespondent und Verteidigungsexperte der ARD und verantwortet den NDR-Podcast Streitkräfte und Strategien. Herzlich willkommen, Kai. Schön, dass du da bist.
Ich freue mich, wieder hier zu sein.
Alle schauen auf Alaska. Du auch? Mit welchen Gefühlen?
Ich habe es ja gerade schon angedeutet. Ich habe so ein bisschen Befürchtungen tatsächlich. Und ich würde auch sagen, dass Russlands Machthaber Putin eigentlich schon vorab einen Sieg davon getragen hat, damit, dass dieses Treffen überhaupt zustande kommt. Also über die eigentlich ja angekündigten Sanktionen von den USA redet niemand mehr. Die sind quasi Freitag beerdigt worden, damit, dass dieses Treffen jetzt stattfinden soll. Putin hat wieder Zeit gewonnen. Er kann diesen Krieg erstmal wieder weiter fortführen. Mal schauen, was Freitag dabei rauskommt. Aber ich habe in unserem Podcast öfter mal von sogenannter Potjomkinscher Diplomatie gesprochen, die Putin betrieben hat in den letzten Wochen und Monaten. Potjomkin, das war dieser Feldherr, der Katharina der Großen irgendwie blühende Landschaften zeigen wollte und deshalb diese Pappdorffassaden eigentlich aufgestellt hat mit nichts dahinter. Und womit ich sagen will, eigentlich waren das Scheinverhandlungen, die Putin bislang geführt hat. Und ob sich das jetzt am Freitag ändert, da habe ich noch so ein bisschen Bedenken.
Wie sehr überrascht dich der Zeitpunkt jetzt?
Also dieses Treffen war immer mal wieder so im Schwange. Es wurde immer mal wieder drüber geredet. Mich hat es insofern ein bisschen überrascht, als ja in der Vorbereitung jetzt sich null angedeutet hat, dass man sich irgendwie aufeinander zubewegt hätte. Also jetzt hat Donald Trump irgendwie Gebietsaustausch ins Spiel gebracht. Aber irgendwie weiß auch keiner, welche Gebiete da gegen welche ausgetauscht werden sollten, und wenn überhaupt, dann wären das ja ukrainische Gebiete gegen ukrainische Gebiete. Also es ist so, von der Vorbereitung her deutet sich da noch nichts an, was irgendwie auf einen Deal hindeuten könnte, der allen Seiten im Grunde gerecht wird. Also sowohl der Ukraine als auch den Europäern. Es geht ja eigentlich auch um uns und unsere Sicherheit hier.
Also wir schauen uns das mal ganz genau an, gehen in die Tiefe. Auf dem roten Sofa zu Gast ist der Verteidigungsexperte Kai Küstner, und Bianca Zawadiak stellt ihn vor.
Von Hamburg in die Welt. Kai Küstner hat für die ARD unter anderem aus Berlin, Brüssel, Neu-Delhi und Mali berichtet. Bereits während seines Studiums arbeitet er für den NDR, findet beim Hörfunk seine Berufung. Oft an Orten, an denen es brodelt. Krisen kann er. Von 2008 berichtet er immer wieder direkt aus Afghanistan. Als Russland die Ukraine angreift, bestimmt der nächste Krieg seinen Arbeitsalltag. Auch mit dem Machtwechsel in Washington sind die Verteidigungsfragen Europas dringlicher geworden. Komplexe Sicherheitsthemen macht Kai Küstner mit Kollegen im NDR-Erfolgspodcast Streitkräfte und Strategien begreifbar. Derzeit sogar aus dem Senegal, wo er gerade lebt. Wir freuen uns auf eine informative Sendung mit Kai Küstner.
Ja, Kai, ungewöhnliche Station, wenn man das jetzt auch noch mal so hört. Ne? Afghanistan, Mali, Indien. Man hat das Gefühl, drunter machst du es nicht. So ganz friedlich und einfach nur schön. Es muss immer so ein bisschen brodeln und kriseln, oder?
Ja, wobei Brüssel, Berlin ist ja jetzt nicht.
Das waren auch noch Stationen, das stimmt.
Obwohl auch da ich viel mit Krisen zu tun hatte. Also Krim zum Beispiel oder dann jetzt der Einmarsch Russlands in der Ukraine. Da war ich gerade in Berlin. So, insofern, ja, Krisengebiete scheine ich irgendwie zu mögen.
Und jetzt haben wir aber gerade gehört, Senegal ist im Moment der Ort, an dem du dich aufhältst. Da lebst du. Wie kommt das?
Das hat familiäre Gründe. Ja. Meine Frau ist im belgischen Staatsdienst, ist Diplomatin und hat das, ich finde, sehr moralische und schwer schlagbare Angebot bekommen, in den Senegal zu gehen als Botschafterin tatsächlich. Und da war ich gerade in Berlin, als diese Entscheidung fiel. Da habe ich gesagt, ich kann jetzt nicht aus Berlin nach Dakar, also an den Westzipfel Afrikas, pendeln. Habe auch noch zwei Jungs zu Hause, 8 und 12, die sich freuen, wenn ich sie ein bisschen betreue und sehe. und solange Sie auch noch mit mir kommunizieren wollen, versuche ich, man sagt ja immer, Männer können nicht multitasking, ich versuche das jetzt so ein bisschen. Also,
was viele Frauen auch immer wieder versuchen müssen, wenn sie ihren Männern hinterherreisen. Also von daher finde ich das doch sehr emanzipiert.
Ich versuche meiner Frau so ein bisschen den Rücken frei zu halten, Kinder zu erziehen, und aber ohne Journalismus könnte ich nicht und deshalb mache ich das auch von da weiter, aber reise auch viel weiterhin nach Europa, weil man sich ja informieren muss über unsere Themen, über die wir berichten im Podcast.
Ja, und Verteidigungspolitik, Sicherheitspolitik sind nach wie vor deine Themen. Du bist hier verantwortlich auch für einen sehr spannenden und in diesen Zeiten ja auch wirklich wichtigen Podcast. Wie machst du das dann?
Naja, wie ich schon sagte, ich versuche mich immer mal wieder hier vor Ort zu informieren oder auch mit Reisen nach Osteuropa oder versuche mal einen Minister zu begleiten oder war zum Beispiel auch, als die Bundeswehr aus Mali abzog, das Bild hat man ja eben gesehen, Ende 2023 nochmal in Mali selbst und hab das begleitet, wie das dort passierte. Westafrika ist ein bisschen weit weg von der Ukraine, ist aber natürlich trotzdem ein spannender Ort, weil man dort sieht, wie eigentlich ja, so eine Art Kulturkampf oder so ein Machtkampf um Einfluss der großen Mächte stattfindet im Sahel. Also im Senegal vielleicht ein Tick weniger, weil es ein sehr friedlicher Staat ist, demokratisch geführt, hat noch nie einen Militärputsch gesehen. Aber in der Nachbarschaft ist es natürlich extrem unruhig. Mhm. Mali, Niger, Burkina Faso haben alle Militärputsche erlebt. Und man sieht dort, wie zum Beispiel in Mali der russische Einfluss militärisch stark gewachsen ist. Das hat jetzt nicht unmittelbar mit der Ukraine was zu tun, aber man kriegt so ein bisschen mit, was da für Machtspiele global abgehen.
Wie sehr ist denn der Krieg in der Ukraine Thema, der uns ja tagtäglich beschäftigt in irgendeiner Form?
Also im Senegal selbst sagen einem eigentlich alle, die man danach fragt, so, das ist so ein bisschen euer europäisches Ding, das müsst ihr auch selber in den Griff bekommen. Wir haben hier unsere eigenen Probleme und es gibt ja auch genug Probleme. Ich weiß nicht, ob du weißt, was so das Durchschnittsalter der Bevölkerung im Senegal ist.
Ich glaube, sehr jung.
Ja, 19 Jahre.
Ach, so jung, wow.
Und das Land oder die ganze Region ist eigentlich dabei, sich so ein bisschen von vor allen Dingen Frankreich, also dem ehemaligen Kolonialherrn, abzunabeln. Und dann in dem Zuge natürlich auch so ein bisschen von Europa, was es auch für Deutschland alles nicht so ganz einfach macht. Gleichzeitig reden immer alle davon, wir müssen den globalen Süden für uns gewinnen. Wir müssen gerade diese Staaten auf unsere Seite ziehen. Und also insofern, ich sitze da sehr viel, habe mir da so ein kleines Kämmerchen, so ein Studio eingerichtet, habe Eierkartons in mein Büro gehängt, damit der Schall geschluckt wird und so, weil das am Anfang ein bisschen ein Problem war. Und versuche aber mich, soweit es geht, auch hier in Europa und in Berlin zu informieren.
Aber da produzierst du dann auch deine Beiträge für den Hörfunk und für den Podcast. Also das Interesse dort an dem, was in der Ukraine passiert, nicht ganz so stark wie bei uns. Aber hier, seit Russland vor 3 Jahren die Ukraine angegriffen hat, gibt es ja eigentlich keinen Tag ohne eine Meldung vom Kriegsgeschehen. Und jetzt macht die Ukraine auch wieder neue starke Schlagzeilen. Der Grund, das Treffen der Präsidenten Trump und Putin in Alaska kommenden Freitag.
Das täglich live um 18.45 Uhr im NDR-Fernsehen.
Ja, ich finde, so richtig nach langen, intensiven Gesprächen, wo man um Lösungen ringt, klingt das jetzt schon nicht, oder? Wie geht's dir, Kai?
Nein, überhaupt nicht. Also es ist ja, wie ich schon sagte, auch noch nicht so richtig im Vorfeld abzusehen, worauf das hinauslaufen soll. Also Steve Witkoff, das ist so der Buddy von Donald Trump, war zuletzt in Moskau, hat dort ausgelotet, dass man möglicherweise über Gebietsabtretung oder einen Gebietstausch, wie es immer wieder heißt, reden könnte, aber wie der genau aussehen könnte. Und vor allen Dingen die entscheidende Frage ist ja, was kommt eigentlich danach? Ne? Also wenn dich die Ukraine, was sie schon mal qua Verfassung eigentlich gar nicht kann, auf sowas einlassen sollte, weshalb ja Zelensky, der ukrainische Präsident, auch immer wieder sagt, ich kann dem allen nicht zustimmen, was Trump wieder in Teilen erzürnt hat im Vorfeld. Käme es dazu, wäre die entscheidende weitergehende Frage, welche Sicherheitsgarantien bekommt die Ukraine, dass Putin nicht mit seinen Truppen an der neuen Grenze in Anführungsstrichen stehen bleibt und dann bei nächster Gelegenheit seine Kampagne Zerstörung der Demokratie in der Ukraine, Souveränität völlig aufgeben, vielleicht sich sogar irgendwie Russland einverleiben. Das scheinen ja so Fantasien zu sein. Und er hat nicht erkennen lassen, dass er irgendwie von seinen Kriegszielen abzulassen bereit wäre.
Also viele Fragen, und da fragt man sich ja auch, warum kommt das Treffen überhaupt zustande und warum jetzt?
Also es, in den letzten Wochen und Monaten wurde ja immer mal wieder darüber geredet, dass es auch zu einem sogenannten Gipfeltreffen zwischen den großen Trump und Putin kommen könnte. Denn es wurde ja bereits verhandelt in Istanbul zwischen den Unterhändlern. Das war eine sehr, sehr niedrige Ebene, weshalb die Erwartungen auch gering waren. Wenn sich jetzt diese beiden zusammensetzen, dann schraubt das natürlich die Erwartungen in den Himmel.
Ja.
Es wertet Putin auch wieder auf, der sozusagen von Trump sozusagen aus der Isolation, aus diesem Paria-Status irgendwie emporgehoben wird auf einen, mit dem man auf Augenhöhe sprechen kann. Und für die Europäer ist so ein bisschen das Problem, aus meiner Sicht hätten die USA die Macht und die Mittel, sozusagen einen Deal wirklich einzufädeln und Russland wirklich unter Druck zu setzen. Nur es fehlt so ein bisschen der Plan. Bei den Europäern ist es umgekehrt. Die haben eigentlich einen sehr klaren Plan, wie so etwas möglich wäre.
Mit Sanktionen?
Mit verschärften Sanktionen und auch wahrscheinlich dann mit stärkerer militärischer Unterstützung noch für die Ukraine. Denn die ist sehr, sehr unter Druck im Moment. Also Putin glaubt ja, diesen Krieg, Abnutzungskrieg ist ein fürchterliches Wort, aber das ist es im Moment, diesen Krieg langfristig gewinnen zu können. Und hat vielleicht auch, das ist jetzt wieder ein weiter Sprung, aber durch den Afghanistan-Abzug, wo der Westen über Jahre gesagt hat, wir bleiben as long as it takes, wir gehen hier nicht weg. Aber der Westen ist dann irgendwann abgezogen, haben die Taliban die Macht übernommen. Also Putin hat da beobachten können, dass der Westen jetzt nicht unendlich durchhaltefähig ist. Und das ist, glaube ich, so sein, insgeheim sein Kalkül.
Was hätte denn Putin davon, jetzt den Krieg zu beenden?
Aus seiner Sicht müsste er dann weitestgehend Einfluss auf die Ukraine behalten. Also er redet ja immer davon, dass die Root Causes, also die eigentlichen Wurzeln des Konfliktes sozusagen ausradiert werden müssten. Und die eigentlichen Wurzeln des Konfliktes sind für ihn westlicher Einfluss in der Ukraine. Er kann es nicht ertragen, dass vor seiner Haustür sozusagen eine Demokratie entstanden ist, wo die Menschen selbst über ihr Schicksal bestimmen wollen, weil das sein eigenes Herrschaftssystem gefährdet. Er will unbedingt ausschließen, dass die Ukraine in die NATO kommt und dass sie Sicherheitsgarantien in dem Sinne kriegt, dass dort möglicherweise westliche Truppen stationiert werden, die einen solchen Frieden, wenn er denn käme, absichern könnten. Also er redet ja auch immer wieder davon, dass der Westen seine Waffenlieferungen zum Beispiel einstellen müsste. Das wäre wahrscheinlich das Todesurteil oder das Ende der Ukraine. Sie könnte sich eine Zeit lang noch weiter verteidigen, aber ohne die Unterstützung des Westens wäre es wirklich sehr, sehr schwierig.
Und er will, was du gerade schon gesagt hast, eben die jetzt schon von den Russen kontrollierten, eroberten Gebiete in der Ukraine sich einverleiben. Und wir können ja mal zeigen auf der Karte, um welche Gebiete es sich hier handelt. Das sieht man jetzt hier im Südosten der Ukraine. Es ist ja schon ein recht großer Streifen der Ukraine, und da leben eben jetzt Menschen, die nicht zu Russland gehören und auch wahrscheinlich nicht zu Russland gehören wollen. Selbst wenn jetzt, also so wie du klingst, glaubst du ja nicht, dass es überhaupt so weit kommt bei den Gesprächen am Freitag, dass vielleicht sowas so konkret verhandelt wird. Aber wenn es jetzt dazu käme, dass Putin sagt, okay, wenn ich diese schon bereits eroberten Gebiete zu Russland zählen kann in Zukunft, bin ich vielleicht bereit, hier auf Friedensverhandlungen einzugehen. Da muss doch die Ukrainer erstmal zustimmen. Also von daher würde es ja gar nicht viel bringen, wenn er das jetzt mit Trump beredet, oder?
Genau, deshalb sagt auch Selenskyj, der ukrainische Präsident, gebetsmühlenartig, ich kann einem Abtreten von Gebieten nicht zustimmen, denn das würde ja den Aggressor, also den Mann, der einen imperialistischen Angriffskrieg führt, am Ende belohnen, wenn er denn tatsächlich diese Gebiete bekäme. Also das sind diese vier, Luhansk, Donetsk, Zaporizhia, Kherson, über die wir immer reden. Krim lassen wir mal für den Moment außen vor. Da deutete sich im Vorfeld an, dass man möglicherweise irgendwie den Süden, Kherson, Zaporizhia, kriegt zum Teil wieder die Ukraine. Aber das sind alles so unausgegorene Dinge noch, hinter der die eigentlich entscheidende Frage aus meiner Sicht verschwindet. Wir reden hier über ungefähr 20% des ukrainischen Staatsgebiets. Das ist massiver Brocken.
Fünf schwer.
Ja, und wir wissen, welche Menschenrechtsverletzungen, Deportationen von Kindern und so weiter stattgefunden haben in diesen Gebieten. Das wollen die Ukrainer nicht und sie wollen es zu Recht nicht. Und die entscheidende Frage, die dahinter aber tatsächlich ja zurücksteht, ist, was passiert denn, wenn Putin sagt, Waffenstillstand? Ja, dafür möchte ich gewisse Gebiete behalten. Also das berühmte Einfrieren der Grenzlinie. Aber Putin hat nach der Annexion der Krim 2014 lange mit den Europäern, Merkel und so weiter verhandelt. Dann gab es zwei Abkommen Minsk, die nicht gehalten haben, weil der Westen gemerkt hat oder die Ukraine realisieren musste, man kann sich auf das Wort Putins nicht verlassen. Deshalb muss es in irgendeiner Form eine Sicherheitsgarantie geben. Und das kann ja nur Truppen oder militärische Unterstützung in der Form sein, dass Putin eben nicht nach ein paar Wochen, Monaten, Jahren wieder angreifen kann. Das ist, glaube ich, die entscheidende Frage, die noch geklärt werden muss und die auch die Europäer so umtreibt, weshalb sie ja unbedingt einen Fuß in die Tür bekommen wollen bei diesen Alaska-Verhandlungen.
Die Europäer sind ja extrem besorgt, dass es eben jetzt eine Lösung geben könnte, ohne dass sie mitentscheiden können, ohne dass Zelensky jetzt am Tisch ist. Aber wäre dieses Treffen überhaupt zustande gekommen, wenn Zelensky hätte mit am Tisch sitzen? Ja, wollen tut er ja, aber hätte es eine Chance gegeben, wäre Putin überhaupt gekommen?
Also klar ist, dass Putin das nicht will. Also es hat ja Angebote gegeben und Zelensky hat immer wieder betont, er würde sich mit Putin treffen und Putin hat das immer rundheraus abgelehnt. Also das ist aus meiner, ich glaube gar nicht, dass Trump das von vornherein ausgeschlossen hätte, aber Putin hat ganz klar gemacht, manchmal auch offen gesagt, dass das nicht das ist, was er möchte. Und jetzt kommt es so ein bisschen darauf an, jetzt hat Trump irgendwie verkündet, er will dann als erstes Zelensky hinterher briefen. Ist ja gut und schön, nur wenn er dessen Interessen dann nicht wirklich vertritt, sondern eben Putin gegenüber sitzt, dem er ja schon mal gegenüber saß. Also ich habe da so ein bisschen wirklich Sorgen auch, was Trumps Verhandlungsgeschick angeht. Also er bezeichnet sich ja immer als den großen Dealmaker und es wird ja auch immer wieder kolportiert, man sollte ihn jetzt langsam mal für den Friedensnobelpreis vorschlagen und so. Aber sein, wie man auf Englisch sagen würde, Track Record, was Verhandlungen angeht, ist ja eigentlich ziemlich verheerend.
Also wenn seine Erfolgsbilanz, ja.
Seine Erfolgsbilanz, danke. Ja. Das Abkommen, das er mit den Taliban geschlossen hat, was dann am Ende zu diesem chaotischen Abzug nachträglich geführt hat, war ja katastrophal. Also das hat dann quasi zur Machtübernahme langfristig geführt. Joe Biden hat nichts dagegen getan, um dem entgegenzuarbeiten, ist dann trotzdem abgezogen. So, Kim Jong-un hat er getroffen, den nordkoreanischen Diktator, ist nichts dabei rausgekommen. Und dann gab es dieses Treffen in Helsinki, ich glaube es war 2018, Putin und Trump. Auch da eigentlich kein Ergebnis. Außerdem, dass es diese berühmte Szene gab auf der Pressekonferenz, wo dann Trump gefragt wurde nach dem russischen Einfluss auf die Präsidentschaftswahlen 2016, die Trump gewonnen hatte. Da hat Trump gesagt, hätte Putin danach gefragt, ob er Einfluss genommen hätte, der hätte Nein gesagt. Und dem würde er dann glauben, so, womit er seine eigenen Geheimdienste völlig desavouierte, also womit er denen gesagt hat, euch glaube ich weniger als dem Machthaber da.
Aber ich merke schon, Kai, du hast keine großen Erwartungen. Wir sind gespannt, wie es tatsächlich ausgeht. Es gibt ja auch morgen dann noch das Telefongespräch von Merz mit Trump und mit den anderen europäischen Kollegen. Mal sehen. Aber trotzdem, es gibt eine Zeitenwende. Das ist klar. Die eigene Verteidigung rückt seit dem Angriffskrieg auf die Ukraine auch bei uns in den Fokus. Deutschland will wehrhaft werden, muss wehrhaft werden. Da sind sich alle einig und pumpt Milliarden in den Militäretat. Doch was wirklich fehlt, sind die Menschen, die bereit sind, im Ernstfall zu kämpfen. Und deshalb arbeitet die Bundeswehr am Image und wirbt verstärkt um Personal. Christoph Hemke.
Hier wäre ein toller Filmbeitrag gewesen. Also auch mal live dabei sein bei Das im NDR-Fernsehen täglich um 18.45 Uhr.
28% klingt jetzt noch einer ganzen Menge, aber ich glaube, wir kommen auf einem sehr, sehr niedrigen Niveau, oder?
Ja, das Problem der Bundeswehr ist so ein bisschen, also wir dümpeln in Anführungsstrichen, das ist jetzt wieder sehr negativ ausgedrückt, aber im Moment so bei der Zahl knapp über 180.000. Und der Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius hat ja gesagt, wir brauchen eigentlich 80.000 mehr. Also wir sollten jetzt schon bei 200.000 liegen. Hat man bislang mit der Freiwilligkeit nicht hinbekommen. Aber es gibt jetzt NATO-Verpflichtungen und es gibt neue und weitergehende NATO-Verpflichtungen. Und da ist so die Zahl, die immer wieder genannt wird. Man bräuchte eigentlich insgesamt 260.000 Aktive plus 200.000 Reservisten, wo wir auch noch nicht sind. Mhm. Und dem soll eben dieser Gedanke des neuen Wehrdienstes, der jetzt kommen soll, dient.
Ja, Wehrpflicht, kommen wir da deiner Meinung nach überhaupt noch drum rum?
Also, meine Hoffnung ist, dass man drumherum kommt. Und es gibt ja auch gewisse Aktionen, die die Bundeswehr macht, um sich selber aufzuhübschen und attraktiver zu machen und zu sagen, kommt zu uns. Das wird vor allen Dingen, würde ich sagen, das Hauptlockmittel wird dann so ein bisschen der Sold sein. Also der wird extrem gesteigert. Also es wird dann am Ende, kommt dann jemand, ein Schulabgänger, über 2.000 Euro netto. Das ist schon eine ganze Menge, glaube ich, für jemanden, der irgendwie gerade seinen Schulabschluss gemacht hat. So will man versuchen, über die Freiwilligkeit das hinzubekommen, diese Zahlen zu kriegen. Aber also ich rede ja auch viel mit Leuten aus der Bundeswehr, auch aus dem Ministerium. Da gibt es auch erhebliche Zweifel, ob das tatsächlich geschafft werden kann. Also es gibt sehr viele, die sagen, eigentlich könnte man die Wehrpflicht jetzt auch sofort wieder einführen. Das wäre dann ein klareres Signal noch Richtung Moskau. Und es geht ja vieles um Wahrnehmung, um Perzeption in diesem Ringen auch. Und wenn man Putin das Signal sendet, so, wir wachsen jetzt so und so stark auf über die nächsten Jahre und wir versuchen es nicht mit Freiwilligkeit, das wäre das klarere Signal. Nichtsdestotrotz, wenn es funktioniert, dann ist es vielleicht besser so.
Aber wir müssten natürlich auch uns vorbereiten dahingehend, es gibt, glaube ich, zu wenig Kasernen mittlerweile. Wir haben ja alles abgeschafft, ne? Oder? Gibt es genug Material, genug Ausbilder, genug Möglichkeiten, all diese Soldaten und Soldatinnen dann unterzubringen?
Das ist genau das Argument von Boris Pistorius, dass er sagt, wenn wir jetzt die Wehrpflicht einführen, die könnten wir alle gar nicht unterbringen und wir hätten nicht genug Material und wir hätten auch nicht genug Ausbilder, um dem sozusagen Herr zu werden. Deshalb sollte man es erstmal mit einer Freiwilligkeit probieren und dann die Kasernen langsam wieder aufbauen und hier und da mal ein paar Spinnenweben dann irgendwie entfernen. Genau, das ist sein Argument. Und er sagt auch, es soll jetzt kein Gammeldienst werden, in Anführungsstrichen. Also es sollen jetzt nicht irgendwie Leute zur Bundeswehr kommen und dann irgendwie rumhängen, weil kein Ausbilder da ist und dann sagen, na, so toll ist es hier aber doch nicht, sondern die kommen, die sollen dann tatsächlich auch ein bisschen Attraktivität geboten bekommen. Auch bei dem Film gerade, ich fühlte mich so ein bisschen erinnert an die Zeiten von Ursula von der Leyen, die wurde immer so ein bisschen verspottet für so ein Konzept, das hat sie selber nicht so genannt, aber es hieß irgendwie FKK, also Flachbildschirm, Kita, Kühlschrank. Ja. Also das war auch damals, gab schon vor Jahren den Versuch, die Bundeswehr attraktiver zu machen. Das hat aber, wie die Zahlen heute zeigen, nicht so wirklich funktioniert. Aber das Ansehen der Bundeswehr wächst in der Gesellschaft und ich glaube auch, dass in der Bevölkerung sich der Gedanke mehr und mehr durchsetzt, dass man, wenn man abschreckend wirken will, und das einzige Mittel ist, was Putin sozusagen beeindrucken könnte, und dass dann eben auch die Zahl der Soldatinnen und Soldaten steigen muss.
Ja, wir sind ja offensichtlich im Moment, es gibt zumindest keine großen Proteste, auch damit einverstanden, dass wir jetzt Milliarden in die Militäretat stecken und der natürlich, oder das Geld, das natürlich an anderen Ecken und Enden dann fehlen wird, in der Bildung, in der Kultur, egal wo, ne? Im sozialen.
Ja, ich glaube, die Diskussion wird auch wiederkommen, weil das natürlich eine schwierige Debatte ist. Aber im Moment ist, glaube ich, das Bedrohungsgefühl auch von Seiten Russlands einfach so stark und so unmittelbar. Und man sieht es ja auch immer wieder mit hybriden Angriffen. Ostseekabel sind auf einmal durchschnitten, wenn jemand von der russischen Öltankerflotte da irgendwie drüber fährt. Es gibt immer wieder Drohnen, die auf einmal über Bundeswehrkasernen auftauchen. Es gibt in ganz Europa gibt's ja diese Art von hybrider Kriegführung, die eigentlich schon gegen die NATO im Moment von Seiten Putins geführt wird. Und dann gibt's dieses Szenario, dass die Geheimdienste und auch der Inspekteur der Bundeswehr, Herr Breuer, immer wieder angesprochen hat, dass in ein paar Jahren Russland so weit sein könnte, dass er die NATO testen könnte. Mhm. Das hieß jetzt nicht irgendwie Großangriff mit großen Panzerverbänden, aber vielleicht im Baltikum, vielleicht auch woanders mal testen, ob denn Artikel 5 dieses Beistands, diese Beistandsverpflichtung auch wirklich dann gilt, wenn jemand angegriffen wird.
Also wirksame Verteidigung geht nur gemeinsam, wissen wir mittlerweile, geht nur mit Waffen und mit Verbündeten. Und noch hält der Westen ja zusammen und arbeitet gemeinsam an dieser Wehrhaftigkeit. Doch wie effektiv, muss man sich auch fragen, ist diese momentane Zusammenarbeit? Und ist der Gemeinsinn tatsächlich größer als die eigenen Interessen?
Prominente Gäste oder Experten. Täglich um 18.45 Uhr auf dem roten Sofa bei DAS.
In Europa ohne auf eigene Interessen und ohne auf das eigene Prestige zu achten, das klingt jetzt einfacher, als es offensichtlich in die Tat umzusetzen ist. Oder wie optimistisch bist du da?
Also ich bin ein bisschen optimistisch, weil die Europäer sich ja jetzt versprochen haben, genau das zu tun, nämlich mehr zusammenzuarbeiten. Es gibt in der EU dieses Programm Rearm Europe, heißt das tatsächlich, also Europa wieder aufrüsten. Es gibt das deutsch-französische Kampfjet-Projekt. Ich glaube, dass jetzt langsam alle Seiten erkannt haben, dass sie da vorankommen müssen. Und es sind ja auch wir Deutschen bereit, sehr viel mehr Geld in die Hand zu nehmen. Und es wird, glaube ich, auch immer klarer, was wir versäumt haben in den letzten Jahren. Ich meine, erste Trump-Wahl war 2016, Krim-Annexion war 2014. Merkel, die ehemalige Kanzlerin, hat mal eine Bierzeltrede gehalten, hat gesagt, wir müssen uns ein bisschen unabhängiger machen von den USA. Passiert ist da in den letzten 10, 9 Jahren sehr, sehr wenig. Mhm. Aber jetzt seit dem russischen Angriffskrieg hat sich dadurch, glaube ich, mental einiges gewandelt. Und insofern.
Aber noch brauchen wir die Amerikaner. Glaubst du, dass wir jemals ganz ohne sie könnten? Verteidigen uns?
Also ganz ohne Amerikaner im Moment noch undenkbar. Das liegt schon daran, dass die den atomaren Schutzschirm über Europa aufgespannt haben, ohne den wir im Moment angreifbar wären, ohne den wir im Moment nicht könnten. Also den brauchen wir nach wie vor. Da gibt es Bestrebungen, unter den Französischen möglicherweise zu schlüpfen. Davon sind wir allerdings noch sehr, sehr weit entfernt. Das ist nur ein Beispiel. Es gibt ganz viele andere Fähigkeiten, die die Amerikaner haben, Satellitentechnik und so weiter, die wir dringend bräuchten, die im Aufbau befindlich sind, aber es dauert.
Die meisten von uns erleben ja Krieg. Du hast auch mir gerade erzählt, dass du Wehrdienst, Ersatzdienst gemacht hast. Also du hast gedient, aber eben nicht bei der Bundeswehr. Wir erleben Krieg als Fernsehereignis. Aber natürlich gibt es auch Menschen, die in jüngster Zeit in einem Kriegsgebiet waren und selbst im Frieden darunter leiden. Ja, kann man sich vorstellen, dass das hart ist, die ganzen Erlebnisse, die man vielleicht im Krieg hat, in Kriegsgebieten loszuwerden und zu verarbeiten. Ich meine, du hast in Kriegs- oder Krisengebieten gearbeitet und beschäftigst jetzt dich auch viel mit dem Thema, hast auch gerade eine Dokumentation gemacht dazu. Sind diese posttraumatischen Belastungsstörungen Ausnahme oder Regel von Menschen, die im Krieg waren?
Also es gibt zumindest viel zu viele Fälle, würde ich mal sagen, und auch viel zu viele, über die wir eben nicht wissen. Es gibt eine hohe Dunkelziffer von Menschen, die genau mit diesem Krieg im Kopf, wie es viele nennen, heimkehren und die sich dann auch gar nicht melden und es gar nicht sagen. Deshalb gibt es auch keine verlässlichen Zahlen darüber. Es sind Hunderte, es sind Tausende und es gibt Verbände, die auch darüber sprechen, dass teilweise Traumatisierte sozusagen 3 Kriege durchmachen. Einen im Einsatz, dann der Krieg gegen die Krankheit in ihrem Kopf, wenn sie seelisch verwundet wurden, und dann den dritten Krieg teilweise auch noch gegen die Bundeswehrbürokratie, eben weil sie ihre Ansprüche durchzusetzen versuchen, die Anerkennung, dass sie wirklich im Einsatz traumatisiert werden. Damit haben viele tatsächlich zu kämpfen. Die Bundeswehr hat sehr viel gelernt in den letzten Jahren. Gesetzgebung, Psychotraumazentren sind sehr gut geworden, aber es gibt immer noch viel zu viele Fälle, die im Dunkeln liegen.
Also Krieg, wie mein Vater immer gesagt hat, der Krieg erlebt hat, Krieg ist scheiße. Kann man sagen, was man will.
Würde mein Vater auch.
Würde er auch so sagen. Bei euch in der Sendung, im Podcast, jetzt auch das Thema natürlich, Freitag, alle gucken drauf, auf Alaska, auf Trump und Putin. Du bist pessimistisch, vielleicht passiert ja doch was, was uns irgendwie, weiß nicht, gut tun wird. Cool. Allen. Dankeschön, Kai Küstner. Morgen kommt als Gast Christoph Rüffer, er ist Sternekoch, freuen uns auch sehr auf ihn und auf Sie, wenn Sie wieder dabei sind, 18.45 Uhr, dann ist das Thema leichter hier bei DAS und es geht weiter mit den Landesprogrammen. Danke dir. Tschüss.
Gerne.